Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk. Heute haben wir uns Gäste eingeladen, und zwar Gäste, sage ich jetzt im Plural, nein, es ist eine nette junge Dame, und zwar Claudia Rieger. Frau Rieger ist Redaktionsleiterin bei der Vaihinger Kreiszeitung. Frau Rieger, herzlich willkommen.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
Ja, Zeitung und Radio sind zwei unterschiedliche, unterschiedliche Branchen, sage ich jetzt mal so. Bei dem einen redet man viel, bei dem anderen schreibt man viel. Nichtsdestotrotz ist es unheimlich interessant für jemand Außenstehenden auch eigentlich zu erfahren oder zu wissen, wie sowas eigentlich funktioniert. Was kann man sich einfach unter einer Redaktionsleitung vorstellen?
Wenn ich ganz kurz was anfügen darf, ich bin glücklicherweise seit 2015 Mutter eines ganz tollen Sohnes und seitdem nicht mehr im Dienst als Redaktionsleiterin. Das macht mein sehr netter und kompetenter Kollege Uwe Bögel. Aber ja, also die Redaktionsleitung in einer kleinen Lokalredaktion macht aus, dass man... Also am ehesten zusammengefasst offen ist. Offen ist gegenüber den Menschen, die im Verbreitungsgebiet wohnen. Das sind bei uns bei der Vaihinger Kreiszeitung hauptsächlich 5 Kommunen. Und offen gegenüber allen Themen. Das ist das richtig Schöne am Lokaljournalismus, dass man gar nicht auf einen Themenbereich, auf ein Ressort festgelegt ist, sondern dass man wirklich aus jeder Richtung, von der Wirtschaftsberichterstattung über die Kommunalpolitik bis hin zu ganz vielen Menschengeschichten, bis hin zum Kleintierzüchterverein, der ja auch wichtig ist, in diesem sozialen Gefüge wirklich alles bestreitet. Und als Leitung, finde ich, muss man auch sozusagen der offene Kanal sein, in den das alles reinströmt. Und dann kann man es natürlich selektieren und verteilen.
Ja. Für wie viele Personen ist man da zuständig?
Also in der Redaktion der VKZ arbeiten, jetzt muss ich kurz im Kopf durchzählen.
So ungefähr. Hier,
6, 7 Redakteure, manchmal kommt noch ein Volontär dazu, also sozusagen jemand, der ein Studium in der Regel abgeschlossen hat und Redakteur werden möchte, der 2 Jahre bei uns lernt dann, und diverse freie Mitarbeiter.
Toll. Ist das Ihr Wunschberuf gewesen oder sind Sie da reingeschlittert? Oder?
Wenn ich ganz, ganz, ganz zurückgehe in meine Kindheit, dann war Journalistin nicht mein Wunschberuf. Ich wollte Paläontologin werden. Also ich wollte Dinosaurier ausbuddeln. Ich wollte Schauspielerin werden oder zwischenzeitlich auch mal Designerin und Tierpflegerin. Als es ein bisschen ernster wurde mit den Berufswünschen und ich mich dann noch informiert habe, was bestimmte Voraussetzungen anbelangt, dann fielen ganz viele Sachen weg. Und dann war ich immer noch nicht so ganz konkret, so mit 19, als ich das Abi gemacht habe, wusste ich aber dann irgendwann, ich möchte gern was machen, was der Gesellschaft was tut. Und das war für mich irgendwie nicht Bank oder Verwaltung oder sowas, obwohl das natürlich wichtige Berufe sind, keine Frage. Aber für mich selber, ich wollte eine andere Art von Aufgabe.
Aber ich finde, das haben Sie ganz geschickt gemacht, weil jetzt können Sie, nämlich sitzen Sie nicht in dem einen der Berufe, die Sie haben wollten, sondern Sie sitzen an einer Stelle, wo Sie in all die Berufe reingehen können, die Sie mal machen wollten. Das ist ja eigentlich ganz geschickt gewählt dann. Ne?
Ja. Und das tatsächlich unabsichtlich, aber das ist, hat sich so entfaltet und das ist auch das absolut Spannendste an diesem Beruf, dass man jeden Tag, das klingt jetzt pathetisch, aber es ist tatsächlich so, jeden Tag in eine neue Welt eintaucht. Ja? Ob es die des Schülers ist, der Probleme mit der Schule hat, oder ob es die des Verwaltungsmitarbeiters ist, der jetzt dem Gemeinderat sagen muss, warum die neue Leitung nach XY so und so viel mehr kostet. Also ja, es ist jeden Tag... fast jeden Tag eine neue Welt, in die man sich reindenken darf. Das ist schon super.
Dann, und wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Musikwelt rein und hören dann die nächsten Titel. Bettina, was möchten wir spielen?
Was Rockiges.
Was Rockiges. Das Klinikenradio der Gesundfunk Bietigheim-Ludwigsburg. Heute wieder in der Reihe Gäste im Studio begrüßen wir Claudia Rieger von der Vaihinger Kreiszeitung. Frau Rieger, ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren über Sie und habe sogar was gefunden.
Oha.
Aber ich habe schon bei einigen Interviewgästen erfahren, dass man sich nicht immer auf das verlassen darf, was da drin steht. Ich habe jetzt nachgelesen, dass Sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen und nicht aus dem Schwabenland. Sie kommen aus Brandenburg,
das
ist das richtig?
Ja, genau.
Wie kommt eine Brandenburgerin nach Schwaben? Ist ja jetzt auch nicht der direkte Weg.
Nein, das ist nicht um die Ecke, das stimmt. Tatsächlich der Liebe wegen. Ich habe einen Partner seit 20 Jahren, fast 21 Jahren. Der ist Schwabe, Stuttgarter. Wir haben uns in Leipzig kennengelernt. Dann war ich eine ganze Zeit in Nordostdeutschland und irgendwann ist die Entfernung, also er ging zurück nach Stuttgart, ist die Entfernung so weit geworden, dass die Entscheidung fiel. Wir ziehen auf jeden Fall zusammen und das war Stuttgart. Erst Vaihingen, Stuttgart, da sind wir viel gependelt, als ich eben noch als Redaktionsleiterin aktiv war. Und als unser Sohn dann geboren wurde, war ganz klar, dass wir zusammenziehen. Also unsere beiden Wohnungen zusammenlegen. Und da er im Handwerk tätig ist, aus Stuttgart nicht weg kann, war es dann Stuttgart.
Mhm. Ja. Fällt es schwer, als Brandenburgerin nach Stuttgart zu kommen? Das ist eine gemeine Frage.
Vielleicht wäre es als kölsches Mädchen noch schwieriger. Nein, es fiel mir gar nicht so schwer, wie man vielleicht meinen mag, weil wir ja eben schon so lange zusammen sind. Und auch früher, als er noch nicht wieder in Stuttgart war, waren wir oft hier und seine Eltern besucht seine Familie. Ich hatte sprachlich nicht sonderlich Probleme, das kann ich wohl sagen. Und von der Mentalität her, nee, eigentlich nicht, weil ich war, wie gesagt, im Nordosten vorher tätig. Da sind die Menschen eher zurückhaltend. Ich habe das zum Beispiel so auf so Festen gemerkt, wenn man als Lokaljournalist auf so Feste kommt, wo Menschenmengen sind, da haben sie es im Norden schon ganz schön schwer. Also da müssen sie sich richtig ranarbeiten, um die Menschen so ein bisschen aufzuknacken und auch zum Reden zu bringen. Das war hier ganz anders. Also ich war gleich begeistert. Ja, war tatsächlich
so. Ich kenne es eigentlich nur so, wenn man in ein Lokal reinkommt und an jedem Tisch sitzt einer, dann ist es überfüllt.
Also, ja. Die Menschen sind mir offener begegnet. Tatsächlich, wirklich. Also das habe ich von Anfang an, habe ich 2011, wie gesagt, kam ich her. Das hat mich von Anfang an begeistert. Sehr offen, freundlich empfangen worden. Ja.
In Ihrer Biografie steht auch drin, dass Sie in Leipzig studiert haben. Und Sie hatten im Anschluss daran ein Volontariat bei der Schweriner Volkszeitung absolviert. Genau. Also sind Sie da schon bewusst in diese Richtung Journalismus gegangen?
Ja, in der Tat. Schon ein bisschen früher. Ich habe angefangen mit einem Studium, das hieß und heißt Kommunikations- und Medienwissenschaften. Und das war nett für ein paar Semester, aber das hat mir irgendwie keine Perspektive eröffnet, was ich damit mal machen soll. Und dann habe ich gedacht, ich muss Praktika machen, sonst weiß ich nie, wo ich hin will. Und bin, ich glaube, das war mein allererstes Praktikum bei einem privaten Fernsehsender, einem ganz, ganz kleinen privaten Fernsehsender gelandet. Und danach kam dann ein kleiner Radiosender, eine lokale Tageszeitung und so weiter. Und dann irgendwann war klar, ich will Journalistik machen. Und da gab es relativ hohe Zugangshürden. Dann habe ich da noch gezittert, ob ich das bekomme, und habe aber gesagt, egal was passiert, wenn ich das Studium nicht kriege, ich will Journalistin sein. Und so hat es dann, es hat Gott sei Dank geklappt mit dem Studium, das hat mir wirklich viel gegeben. Ja, und dann war das Volontariat auch klar nach dem Studium, das sollte man schon tun, wenn man Journalist werden will. Ja.
Ja, und in der Biografie ist es nachzulesen, dass Sie auch beim Radiosender tätig
waren.
Ja,
tatsächlich.
Was waren da Ihre Aufgaben?
Das war tatsächlich auch so ein längeres Praktikum. In Leipzig gibt es ein Uniradio, das tatsächlich nur Studenten machen. Und da wird man nicht gleich am Anfang, aber relativ gut ins kalte Wasser geschmissen. Da muss man mitmachen, also da muss man dann losziehen und Beiträge mitbringen. Und das war für mich, die vorher immer nur geschrieben hat, war das eine echte Herausforderung. Also dieses Konzentrieren auf quasi zwei verschiedene Ebenen. Ich muss alle Eindrücke einsammeln, aber dann muss auch noch der O-Ton stimmen und ich darf dieses und jenes nicht vergessen beim Aufnehmen und so. Das war also ein Schneiden, schwierig. Schwierig. Hut ab, was Sie da machen, das ist gar keine einfache Aufgabe. Ganz sicherlich.
Vielen Dank. Aber das war jetzt gar nicht Ihre Richtung, wo Sie sagten, da möchte ich gerne in die Richtung gehen.
Ich habe da, das Witzige ist, dass ich da gerade gestern erst drüber nachgedacht habe, weil mir dieses Uniradio wieder einfiel. Mephisto heißt das. Ich glaube, mir war das wirklich zu aufwendig. Mhm. Damals war das auch ganz anders. Es gab noch nicht so viel digitale Technik wie heute. Es war aufwendiger aufzunehmen, es war aufwendiger zu schneiden. Und ich bin, glaube ich, auch kein Geduldsmensch. Und ich wollte so schnell wie möglich die Geschichte, die ich dann habe, auch weitertragen. Und das hat damals echt gedauert, so einen Beitrag fertigzustellen. Und dann war es nur 1:30 und da.
Und wie groß war die Arbeitszeit, um auf diese 1:30 zu kommen?
Also ganz ehrlich, da ich ja gar keine Erfahrung hatte, 1-2 Tage mindestens. Und dann noch Hilfe beim Schneiden. Also das, ja, da war ich schon echt nicht gut.
Und Sie sind dann aber auch beim Lokalfernsehen gelandet?
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Was war da Ihr Aufgabengebiet?
Das war ein ganz, ganz kleiner Lokalfernsehsender, den mehr oder weniger auch Laien hochgezogen hatten in einer Stadt in der Nähe meines Heimatortes. Und da gab es einmal in der Woche eine Live-Sendung. Und ich habe da schon studiert in der Zeit, habe also seltener Beiträge gemacht im Praktikum, das war so mein Anfang da schon. Und dann war ich tatsächlich Moderatorin von einer Live-Sendung, inklusive Blackout und allem, was dazu gehört.
Aber das hat doch schon wieder was mit Journalismus auch zu tun.
Ja.
Man erarbeitet sich ja seinen Bereich, seinen Vortrag.
Ja.
Nur, dass da halt noch das Bild dazu kommt.
Ne? Genau, absolut. Also das waren schon so die ersten Schritte in den Journalismus. Da war tatsächlich dieses Praktikum. Und ich habe mich ganz gut wohlgefühlt mit den Kollegen dort. Das war ein richtig tolles Team und es war auch nur so eine Aufbruchstimmung, weil das so die Anfangszeit des Senders war und das war auch der Grund, also die haben mich dann gefragt, ob ich bleiben würde und ich fand das ganz toll und habe dann auch versucht im Studium den Freitag mir freizuhalten, um nach Hause fahren zu können und dort moderieren zu können. Das war eine richtig prägende Zeit und glaube ich auch tatsächlich das, was mich zum Journalismus endgültig gebracht hat. Die Arbeit dort war so spannend, auch wenn es nur im ganz kleinen Lokalen war, dass ich dann eben auch weitergemacht habe und mir weiter journalistische Stationen gesucht habe.
Aber Lokalfernsehen oder Fernsehen insgesamt war dann letztendlich auch nicht den Wunsch, den Sie verfolgen wollten?
Ja, merkwürdigerweise nicht. Ich war mit dem technischen Bereich dort auch gar nicht befasst. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Stecken oder der Haken gewesen für mich, dass das Technische, dass ich da gar nicht so sehr affin war. Und dann ging ich ja zurück zum Studium und da kam es dann per Zufall, dass die nächsten Schritte kamen so per Zufall. Ich wollte einfach alles mal ausprobieren und mir hat dann das Schreiben am meisten gelegen.
Wir sind wieder zurück beim Klinikenradio BDKM Ludwigsburg heute mit unserem Gast Claudia Rieger von der Vaihinger Kreiszeitung. Frau Rieger, wir waren gerade, sag ich mal, im Osten, in Leipzig.
Ja.
Wir waren bei Ihrem Volontariat, auch beim Radiosender, auch bei einer Fernsehstation. Aber Ihre Schritte, die haben Sie weitergebracht. Die wollten dort nicht stehen bleiben bei diesen Institutionen, sondern Sie wollten weitergehen. In welche Richtung wollten Sie gehen? Oder war Ihnen das so bewusst, dass Sie in eine andere Richtung wollten?
Das stimmt. Gespürt habe ich das vielleicht schon. So ganz bewusst sozusagen Karriere gemacht habe ich nicht. Ich habe gespürt, dass Journalismus, nachdem ich andere Sachen ausprobiert hatte, das steht vielleicht nirgendwo, aber ich hatte noch ein paar Semester BWL studiert, da habe ich echt gemerkt, dass, also sowas kann ich gar nicht. Ich habe es auch mal mit Verkaufsjobs im Studium probiert, das bin ich nicht, null, also gar nicht. Das habe ich wirklich sehr deutlich gespürt und dann habe ich mich eben gefragt, was ich möchte und Journalismus hat mir viel gegeben. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, mich selber und meine Schüchternheit zu überwinden und mit Menschen zu sprechen, dass ich neugierig bin tatsächlich auch auf Geschichten und auch auf Fakten natürlich. Und dann wollte ich einfach so viel wie möglich, was der Journalismus zu bieten hat, ausprobieren. Und dadurch kamen Stationen eben beim kleinen Fernsehsender, beim kleinen Radio, bei der Nachrichtenagentur und letztlich dann bei der Zeitung zustande.
Sind Sie von zu Hause literarisch vorbelastet? Also dass von zu Hause die Weichen schon gestellt worden sind?
In Richtung Journalismus gar nicht. Also da gibt es tatsächlich in meiner Familie keinen, der auch nur ansatzweise was damit zu tun hat. Meine Mutti und ich, wir waren früher, und sicherlich auch Gott sei Dank auch, weil das Fernsehen noch nicht so viel hergab und andere Dinge, ganz viel in der Bibliothek. Und meine Mama sagt immer, ich war ein Bücherwurm schon. Als kleines Kind habe ich dann im Gang gesessen und so viel wie möglich gelesen. Das machen Kinder ja viel. Das beobachte ich jetzt auch bei meinen Neffen und meinem Sohn. Ich glaube, lesen mochte ich schon immer. Ich mochte Sprache schon immer und ich mochte auch schreiben. Mhm. Ja, aber ich hatte als Kind jetzt nicht so die Ambitionen, meine eigene oder unsere eigene Schulzeitung auf die Beine zu stellen, merkwürdigerweise.
Aber der Weg der Geschichte, der war Ihnen schon, wie soll ich sagen, vertraut oder also so Geschichten erfahren, also durch das Lesen taucht man ja in eine andere Welt ein.
Ja.
Das merkt man ja, wenn man ein Buch liest und dann anschließend in einen Film geht. Die eigene Vorstellung war doch eine ganz andere. Und zum einen ist man, also mir geht es oft so, dass ich dann enttäuscht bin, weil meine Figuren waren entweder schöner oder schlimmer. Oder
so richtig guter Vergleich, ja, das stimmt absolut. Ich glaube tatsächlich, dass Sie da einen guten Punkt angesprochen haben. Die Fantasie ist nicht unentscheidend. Jetzt hat Journalismus natürlich ganz oft nichts mit Fantasie zu tun, weil man tatsächlich sich auf Fakten stützen muss. Aber die Lust an Geschichten und das Interesse auch an Menschen, das ist ja auch ein Teil von Fantasie und das ist natürlich unabdingbar im Journalismus. Wenn man diesen Beruf den kann man nur mit Leidenschaft machen, davon bin ich ganz fest überzeugt, weil der einem unter Umständen auch einiges abverlangt. Und wenn man diese Lust hat und diese Energie oder diese Neugier auf Menschen und auch auf Themen, dann ist man in dem Beruf richtig.
Wie viel Vorbildung braucht man, um ein Journalist zu sein, um ein guter, erfahrener Journalist zu sein? Oder kann man auch sagen, meine Neugier treibt mich?
Tatsächlich muss man da vielleicht unterscheiden. Man muss nicht studiert haben, um Journalist zu sein, und man muss schon gar nicht Journalistik studiert haben, um Journalist zu sein. Es gibt Menschen, die tatsächlich genug Neugier haben und genug Courage, genug Engagement für diesen Beruf, die einfach erkennen, dass es im Journalismus darum geht, dass ich Fakten sammle und einem Publikum zugänglich mache. Das ist jetzt so der ganz Grundbegriff. Aber ich glaube, es tut dem Journalismus nicht schlecht, wenn es auch Menschen gibt, also wenn es gemischt ist, wenn die Menschen, die Journalisten sind, gemischt sind, weil die unterschiedlichen Perspektiven natürlich dazu beitragen, dass man unterschiedlich erzählt. Aber es tut auch nicht schlecht, wenn tatsächlich Menschen dabei sind, die auch Journalistik studiert haben, weil dieses Studium gewisse Grundlagen legt, die man im Volontariat, dass man zumindest für ganz viele Stellen in unserem Beruf braucht. Das ist sowas wie ein Referendariat beim Lehrer oder beim Juristen. Für das Volontariat ist in der Regel ein Studium die Voraussetzung. Es gibt aber auch immer Koryphäen. Es gibt immer Quereinsteiger, die gar nichts vorher damit gemacht haben und die es einfach können.
Also ich denke mal, so das geschriebene Wort kann auch sehr verletzend sein. Wir haben ja im Moment diese britische Presse, Harry und Maggie.
Ja.
Da frage ich mal, haben die Journalisten eine Ausbildung oder haben die mal Ethik gehabt oder haben die mal Menschenkunde insgesamt gehabt, wie man mit Menschen umgeht? Weil ich denke, gerade in Großbritannien ist eine gnadenlose Presse, ja, wenn man das so nehmen kann, was man jetzt auch wieder aus den Medien hört.
Ja.
Ne? ist es eigentlich vertretbar, dass Presse, dass das geschriebene Wort Menschen so verletzen kann? Man hat es ja auch bei der Lady Di gesehen. Ja. Ne?
Katastrophal. Also aus meiner Sicht ein ganz klares Nein. Das ist nicht vertretbar. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass diese Art der Berichterstattung auch kein Journalismus ist. Das ist es auch ganz oft nicht. Tatsächlich wird da ja, da geht es darum, wer am nächsten in die Privatsphäre des Prominenten eindringt. Dann kann man anhand eines Fotos Geschichten sich ausdenken. Das ist ja alles schon ganz oft beschrieben, dass eben dass es da ganz oft nicht um Fakten geht. Und da werden so viele Grundsätze des tatsächlichen Journalismus, so wie wir es in der Demokratie verstehen, mit Füßen getreten, dass ich das ganz klar sagen kann, nein. Es ist allerdings auch so, wir haben ja, aber es gibt auch in Deutschland Beispiele, nicht ganz so extreme für diese Klatschpresse. Und es gibt auch Beispiele für die Boulevardpresse. Ganz vorne dran die Tageszeitung mit den vier großen Buchstaben. Und man wundert sich dann doch, und es ist aber tatsächlich so, dass auch dort ausgebildete und gestandene Journalisten arbeiten. Also tatsächlich ist es in den großen Boulevardblättern so, dass sie da nicht ohne weiteres einen Job bekommen würden. Da muss man schon wirklich sicherlich auch einiges an Chuzpe vorweisen können, aber man muss tatsächlich auch Berufserfahrung vorweisen können, man muss vorweisen können, dass man dieses Handwerk beherrscht. Denn sagen wir mal so, es gibt sicherlich auch noch zwischen dem bunten Klatschblatt und der Boulevard-Tageszeitung einen Unterschied. Da sind die Dinge ja nicht nur ausgedacht, da muss man schon auch graben und man muss wissen, wie eine Nachricht funktioniert. Ja, und dafür braucht man tatsächlich auch eine fundierte Ausbildung. Alles, was danach kommt, ist dann eben oft fragwürdig, leider.
Und wird in dieser Ausbildung auch die Einhaltung der Moral unterrichtet, sage ich jetzt mal so ganz banal, oder ja, der Ethik?
Ja, also das spielt im Studium auf jeden Fall eine sehr große Rolle, wenn man Journalistik studiert. Wenn man ein Volontariat macht, das ist heute sehr unterschiedlich. Früher war das klassischerweise eine zweijährige Ausbildung, in der man richtig arbeitet bei einem Medium, aber eben auch nochmal so Theorieelemente hat. Und da spielt Medienethik auf jeden Fall eine Rolle und eine große Rolle. Der Journalist bewegt sich ja auch nicht im rechtsfreien Raum. Auch das spielt eine Rolle. Und natürlich auch, also jeder Journalist lernt, dass es Sphären gibt, die er nicht berühren darf. Das, was nach der Ausbildung dann eben praktiziert wird, ist eben manchmal was anderes. Man muss aber auch sagen, dass der Erfolg da leider solchen Publikationen auch recht gibt. Ja, also die
ich wollte gerade sagen, schuldet quasi der Journalist dann dem Publikum, sprich dem Käufer, diese Unmoral, weil die haben ja grandiose Auflagen jetzt, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die kauft ja jeder nur wegen dem Sportteil, wenn du hörst. Ich würde es ja nie kaufen, aber ich kaufe ja nur, weil ich den Sport lesen will. Ne? Also ich muss auch gestehen, wenn ich an der Tankstelle bin oder irgendwo,
dann liest
nur die Schlagzeile, ja, oder dreht mal geschwind um, da, das hätte mich jetzt auch noch interessieren und ich muss auch sagen, ich verfall dann doch immer wieder, obwohl ich denke, das war es jetzt wieder in England passiert, ist katastrophal. Also ich empfinde das als katastrophal. Absolut. Trotzdem verfalle ich da immer wieder morgens dann mal auf der Homepage zu gucken oder in Facebook oder sonst was ist da wieder abgegangen. Und ist das so, wie soll ich sagen, so eine Unmoral der Menschen geworden? Oder werden die Menschen durch die Berichterstattung dahin geführt, also oder ergänzt sich das in der Mitte irgendwo? Also wie soll ich sagen, einer muss ja lenken.
Ja, die Henne-Ei-Frage, gell?
Ja.
Ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Das können so Ethiker, glaube ich, auch noch besser auseinandernehmen, oder auf jeden Fall besser auseinandernehmen. Aber in der Tat ist es so, dass da ein gewisser Voyeurismus bedient wird, der, glaube ich, gar nicht neu ist, sondern der der Menschheit schon immer oder Teil unseres Wesens ist. Da gibt es ja in der Geschichte genug Beispiele, dass ein gewisser Voyeurismus und damit auch Grenzüberschreitungen schon immer getätigt wurden. Und der Voyeurismus eben schon immer bedient wurde, ja schon im alten Rom und für früher. Und die Gratwanderung und die Frage ist, wie Sie schon gesagt haben, Frau Freinig, bedient man das dann als Journalist? Und die muss sich jeder selber stellen. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass man das nicht tun muss und sollte. Es ist aber natürlich auch so, dass der Journalismus in der Demokratie quasi die vierte Instanz im Staat ist, also eine Kontrolle über die Mächtigen, über die, die regieren, die das Steuergeld verteilen, die Entscheidungen für ein ganzes Volk treffen sein soll. Und als solcher muss der Journalist natürlich auch in Sphären gehen, wo es bei anderen eben Schluss ist.
Wir sind wieder zurück beim Gesundfunk des Linienradios Bietigheim-Ludwigsburg, heute mit Claudia Rieger als unseren Studiogast. Frau Rieger, Sie sind Redakteurin bei der Vaihinger Zeitung. Jetzt, wenn ich so mal die Zeitung aufblättere, sind es ja viele Seiten und viele Themen. Die erste Seite sagt man so einen Überblick meistens, was uns dann erwartet auf den nächsten Seiten. Dann kommt so ein bisschen Politik, dann kommt das Lokale, dann kommt das Überregionale, dann kommen Stellen, Kulturstellen, Anzeigen und so. Jetzt stelle ich mir das ja richtig schwierig vor. Ich kenne es so ein bisschen jetzt auch von der Moderation her, dass manche Themen mir ganz fremd sind. Wie für mich jetzt der Journalismus. Mhm. Ich stelle mir das jetzt mal vor, man hat Redaktionskonferenz und dann sagt der Chef oder Sie sagen Ihren Mitarbeitern, du gehst jetzt zum Kleintierzüchterverein und du gehst ins Klinikenradio und du gehst auf die Autobahn und so. Und dieser Redakteur hat der Journalist hat überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Ja. Wie geht man da damit um?
Also am Anfang kann das, glaube ich, also wenn man anfängt in diesem Beruf und gerade im Lokalen, kann das ein Unsicherheitsfaktor durchaus sein. Denn es gibt Themen, die sind wirklich nicht einfach zu beackern inhaltlich. Und wenn es inhaltlich vielleicht ein bisschen leichter zu erfassen ist und auch weiterzugeben, dann kennt man vielleicht die Leute noch nicht und weiß auch nicht, wer einen da erwartet und was und wie. Aber mit zunehmender Berufserfahrung kriegt man, glaube ich, die Sicherheit, dass man das handwerkliche Zeug ja kann. Das, was handwerklich nötig ist, um zu recherchieren und die Texte zu verfassen. Und dieser Job hält einen, glaube ich, auch einfach flexibel. Also man muss ja sich ohnehin jeden Tag auf neue Situationen einlassen. Und da verliert man irgendwann die Angst davor. Also tatsächlich ist bei manchen Themen wirklich eine Vorrecherche notwendig, ganz dringend notwendig. Und es gibt auch Themen, da geht es zumindest mir so, da möchte ich nicht unbedingt am nächsten Tag, wenn es nicht ganz dringend notwendig ist, den Text schon in der Zeitung haben, weil ich vielleicht tatsächlich nochmal 5, 6 Rückfragen habe, gerade wenn es um wissenschaftliche Themen geht. Aber ansonsten hat das manchmal immer noch Bauchkribbeln, aber wirklich viel Spannendes und auch viel mit Routine zu tun, sich auf neue Themen einzulassen.
Aber ist eine bestimmte Vorbereitungsphase auch notwendig, um an einen Ort zu gehen?
Kommt aufs Thema an, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ich habe Kollegen, die sind schon wirklich sehr, sehr lange auch bei der Vaihinger Kreiszeitung, die kennen sehr gut die kommunalen Strukturen, die kennen, auch wenn es immer wieder wechselt, die Ansprechpartner, die können sehr gut ohne irgendwelche Vorbereitung in eine Sitzung gehen zum Beispiel oder zu einer Veranstaltung und können im Text dann trotzdem sogar noch wiedergeben, was so einen Vergleich ziehen zu vor ein paar Jahren oder wie hat sich dieses Thema entwickelt im Gemeinderat und so. Wenn man so wie ich von außen dazukommt quasi, muss man unter Umständen da ein bisschen mehr recherchieren. Aber man hat ja auch Kollegen, die man fragen kann vorher. Und man muss dann vielleicht noch 2, 3 Anrufe mehr führen. Aber das gehört zum Beruf dazu.
Das könnte ich mir vorstellen. Mit Verlaub wollte ich mal sagen, Vaihingen ist jetzt keine Großstadt, ja. Ja. Aber jetzt kommt so eine nette junge Dame aus Brandenburg zur Vaihingen Zeitung und wird dann losgeschickt zur Politik.
Ja.
Und dann sagen die Politiker, na Mädchen, was möchtest du denn gern? Inwieweit wird man überhaupt ernst genommen dann?
Ich hatte, also diese ganz krasse Situation, die Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich nie. Und da bin ich auch froh drum. Ich glaube, am Anfang wäre ich überrumpelt gewesen und hätte vielleicht nicht gewusst, was ich sagen soll. Und das hätte mich hinterher geärgert, weil ich das ein Unding fände, wenn ich danach beurteilt werde, also nach meinem Geschlecht oder nach meinem Alter. Ich bin in der Regel schon immer für voll genommen worden. Es gibt Situationen, die sind aber auch, die werfen einen nach ein paar Jahren auch nicht mehr aus der Bahn, wo man dann mal spöttisch irgendwie angeguckt wird. Es gibt immer Situationen, wo jemand sagt, ich sag's jetzt mal überspitzt, ihr Schmierfinken, und was wollt ihr hier und nein und Das ist unangenehm manchmal. Ja, das trägt man manchmal auch noch ein paar Stunden mit sich rum, aber dann muss man es irgendwie abschütteln, am besten drüber reden mit Kollegen und auch mit der Familie. Mhm. Aber dass ich tatsächlich irgendwo hingekommen bin und mich jemand von oben herab belächelt hätte, das hatte ich nie. Ich bin aber auch, so unsicher ich vielleicht manchmal als junger Mensch auch noch war im Privaten, wenn es so um große Menschenmengen ging, ich bin in meinem Beruf eigentlich immer relativ sicher dahin gegangen, ich bin Journalistin und das ist mein gutes Recht, jetzt zu fragen und wissen zu wollen.
Ich möchte mal so ein bisschen Klatschjournalismus betreiben. Gab es mal so eine ganz lustige Begebenheit, die Ihnen passiert ist? Oder skurrile?
Lustig ist es tatsächlich oft. Skurril. Ich denke bis zum nächsten O-Ton nochmal drüber nach, was ich sagen kann, was mir so ad hoc einfällt, wo ich so ein bisschen enttäuscht worden bin. Also wenn man so die großen Namen manchmal hat und dann Gespräche führen darf. In meinem Fall erinnere ich mich sehr gut noch an einen Kriegsfotografen, der vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht hat, weil über ihn eine Dokumentation, eine sehr nah an seiner Arbeit dran Dokumentation gedreht wurde. Also da ging man mit ihm in Krisengebiete und der war ganz groß, nicht nur im Journalismus, den kannte man. Und da zum Beispiel, da hatte ich die Möglichkeit, mit ihm ein Gespräch zu führen und das war so ernüchternd. Das war wirklich alles vorher festgelegt, nur drei Fragen in irgendeiner kleinen Ecke. Das waren immer nur so 10, 20 Sekunden Antworten und dann ganz schnell weg. Also das war, da kann man eigentlich nichts erfassen. Da kann man tatsächlich nur so Makulatur betreiben. Ich habe Ihnen angesprochen.
Macht es dann Sinn, darüber einen Bericht zu verfassen? Wird es von einem erwartet, von der Führung einer solchen Zeitung, dass man sich auch mit diesen Themen dann auseinandersetzen muss, weil die Leserschaft das bitte gern lesen möchte? Also wir haben jetzt zum Beispiel die Freiheit, uns die Gäste einzuladen, die wir auch mögen.
Ja,
aber wir hatten auch schon Gäste, die kurz und bündig sind. Oder es gibt auch, sag ich mal, Promis, die dir vorgeben, drei Fragen und dann ist Feierabend. Ne? Also, ein Jungkollege, der hatte jetzt auch sehr lange vorbereitet mit dem großen Künstler einen Termin ausgemacht und dann kam er dorthin. Also es war mehr vereinbart, hatte seine Fragen und alles vorbereitet gehabt und die Managerin hat ihn dann so richtig abgefertigt. Mhm. Ne? Er hatte dann noch das Glück, drei Fragen stellen zu dürfen. Aber inwieweit ist das bei der Zeitung jetzt dann Pflicht? Also wie gesagt, wir dürfen es uns aussuchen.
Ja.
Wenn wir sagen, wir wollen das Interview nicht mehr weiterführen, dann führen wir es einfach nicht mehr weiter. Ne? Aber das ist ja jetzt bei so einer Redaktion, bei so einer geschlossenen Firma, man arbeitet ja da auch letztendlich als Redakteur für sein Geld und ist dann verpflichtet, was abzugeben. Inwieweit muss man sich dann in dieses Interview quälen?
Tatsächlich selten. Natürlich muss der Journalist entscheiden, welche Themen in der Zeitung behandelt werden sollen.
Kann er das selber entscheiden oder wird ihm das vorgegeben?
Nee, da gibt es niemanden, der das vorgibt. Also das entscheiden tatsächlich nur wir Journalisten. Okay. Ich habe auch schon ganz oft die Auffassung gehört, also es gibt Menschen tatsächlich, die denken, da ruft der Bürgermeister an, oder es gibt auch Menschen, die denken, da ruft Angela Merkel an, jetzt nicht bei der VKZ oder bei anderen Zeitungen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Gar nicht. Dann wäre es auch kein Journalismus in einer Demokratie, geht das nicht. Also das muss der Journalist entscheiden, aber es gibt natürlich Kriterien, anhand derer wir das entscheiden. Und das sind professionelle Kriterien, da können wir natürlich nicht sagen, nur weil mir der Kopf gefällt oder das Thema gefällt. Das ist passiert auch mal, aber dann muss es mit dem übereinstimmen, was Journalismus ausmacht, nämlich, dass er Informationen verbreitet, dass das auch für eine größere Menge an Menschen interessant sein muss, relevant sein muss, am Ort passieren muss und so weiter. Ich hatte auch immer mal Begegnungen, tatsächlich sind es in der Regel die Begegnungen mit Prominenten, die manchmal unschön verlaufen. Ich hatte mal, da war ich noch Praktikantin, noch nicht fest im Beruf, einen sehr bekannten Schauspieler, inzwischen verstorben, den ich interviewen sollte, auch zu einem unschädlichen Thema. Der wollte, glaube ich, ein Buch vorstellen von sich. Und da habe ich weiß gar nicht, x-mal angerufen. Und das Management hat mich immer vertröstet. Und ja, der kommt und dann im Hotelzimmer und wahrscheinlich und überhaupt. Und seine Tochter ist auch noch mit dabei. Und also ich sag mal, es waren 5, 6, 7 Anrufe. Und am Tag des Geschehens sollte ich mich dann nochmal melden, weil sie sich auf eine Uhrzeit nicht festlegen wollten. Und da hieß es dann, die Tochter hat Migräne und er möchte jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und das war dann so ein Ding, da war ich schon echt sauer. Und da hatte ich schon Druck, also je jünger ich war, umso mehr Druck habe ich, glaube ich, gefühlt, das was abgeben zu müssen, wie Sie sagen. Aber im Gespräch mit der Redaktion war dann klar, da kann man auch nichts für und da kann man auch nichts machen und da muss man es fallen lassen.
Wendet man sich dann im anderen Artikel zu, also ich kenne mich jetzt, wie gesagt, in dem Medium nicht aus, aber die Seiten müssen ja gefüllt werden und wenn jetzt die Redaktion der Meinung ist, die und die Artikel müssen auf die eine Seite und das kommt jetzt nicht zustande, wie schnell wird es gefüllt oder mit was wird es gefüllt? Hat man quasi im Petto dann noch was oder ist man verpflichtet pro Tag, sage ich mal, 5, 6 Artikel abzugeben?
Das gibt es tatsächlich nicht, dass man eine gewisse Anzahl abgeben muss. In der Regel ist es so, dass jeder im Team sich für die gesamte Ausgabe verantwortlich fühlt. Und das ist bei uns so und das ist auch bei vielen anderen Lokalredaktionen so. Es gibt bei uns einen, der steuert, wie viele Seiten werden gemacht im Lokalteil täglich und was wird wo platziert. Trotzdem wird in der Redaktionskonferenz auf Augenhöhe natürlich gleichberechtigt besprochen, welches Thema wird heute genommen und welches nicht. Und es gibt auch immer mal den Fall, dass man was Aktuelles, vor allem was Aktuelles machen möchte und man bekommt den Ansprechpartner nicht oder es funktioniert tatsächlich das Gespräch nicht so, wie man es sich gedacht hätte oder das Thema ergibt sich nicht. Und dann muss man reagieren und im Idealfall hat man was im Köcher und manchmal muss man improvisieren.
Wir sind zurück beim Gesundfunk des Lindinger Radios Bietigheim Ludwigsburg. Heute mit Claudia Riemann, Redakteurin bei der Vaihinger Kreiszeitung. Wir hatten vorher die Lückenfüller in der Zeitung. Wir hatten vorher die Themen, wie man da drauf kommt, wie sie verteilt werden, ob man sich darauf vorbereiten muss oder ob man das so aus dem Stegreif rausmachen muss. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, ich sage das jetzt mal so ganz überspitzt, steht man mit einem Bein immer auch im Gefängnis bei so einer Berichterstattung oder bei einer Berichterstattung? Es könnte doch jetzt zum Beispiel mal der Fall sein, dass man, sag ich mal, einen Kriminellen hat, den man vermeintlich für kriminell hält. Es stellt sich dann nachher heraus, ich konstruiere jetzt einfach mal eine Geschichte, es stellt sich nachher heraus, dass er gar nicht kriminell ist und dadurch verliert sein Leben den Halt, er verliert sehr viel. Kann sowas im Journalismus auch passieren? Ist man da irgendwie auch in so einem Rechtsunsicherheitsbereich und wird es auch durch so ein Instrument wie der Redaktion dann aufgefangen?
Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Ebenen. Also grundsätzlich ist man eigentlich nicht in einem rechtsunsicheren Raum, denn jeder Journalist, der als solcher arbeitet, muss sich mit rechtlichen Grundlagen seiner Arbeit auseinandersetzen und auskennen. Natürlich vergisst man über die Jahre wieder was, aber dann gibt es Stellen, entweder gibt es einen Juristen im Haus, es gibt auch Weiterbildung, juristisch, also Medienrecht heißen die dann in der Regel. Oder es gibt auch bei Berufsverbänden Juristen, die man dann fragen kann. Also es gelten natürlich sämtliche Gesetze, die für das normale gesellschaftliche Zusammenleben auch gelten. Das Grundgesetz mit der Pressefreiheit, das bürgerliche Gesetzbuch etc. Es gibt ja auch ein Presserecht. Da sind gewisse Auskunftspflichten oder beziehungsweise auch Rechte und Pflichten von Journalisten, Medienberichterstattung geregelt. Wenn es jetzt zum Beispiel um die juristische Berichterstattung geht, so wie Sie sagen, also ein vermeintlich Krimineller, dem vielleicht der Prozess gemacht werden soll, dann gibt es auch da ganz klare Spielregeln, wie man als Journalist, es gibt ja auch einen Pressekodex, nach dem wir uns richten, in unserer Berichterstattung richten müssen sollten, wie man als Journalist berichtet. Und diese Regeln gehören zum Berufsethos, würde ich mal sagen. Also da muss man sich dran halten. Dessen muss man sich, wenn man in diesem Beruf arbeitet tatsächlich, also wenn man da professionell beschäftigt ist, bewusst sein, dass man mit der Verbreitung von Nachrichten, von Worten tatsächlich viel Unheil anrichten kann und aber auch das Gegenteil bewirken. Bei der Berichterstattung über Kriminelle zum Beispiel oder generell, sagen wir mal, bei der Gerichtsberichterstattung ist es wichtig, dass natürlich die Person nicht kenntlich gemacht wird oder nicht erkennbar ist, die dort vor Gericht steht. Es gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung, die sich ja manchmal über mehrere Instanzen hinziehen kann, auch immer denjenigen nicht als Täter zu bezeichnen, zum Beispiel. So ein ganz einfaches Beispiel, ja, wenn jemand angeklagt ist, ich sag mal was ganz Einfaches, im größeren Maße irgendwo was gestohlen zu haben, in mehreren Supermärkten oder mehrere Tankstellen überfallen zu haben, dann ist er so lange in der Berichterstattung kein Täter, wie er tatsächlich auch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Und es ist der mutmaßliche Täter oder der Angeklagte. Aber solche Feinheiten müssen beachtet werden.
Aber das Wort Täter wird ja dann schon benutzt. Ne? Es wird zwar abgeschwächt durch das Mutmaßliche, aber der Begriff Täter ist doch dann schon gefallen.
Ja, wobei das ist, glaube ich, auch in der juristischen Sprache und auch in der Polizeisprache sozusagen ein anerkannter, ein stehender Begriff. Wenn es tatsächlich um die reine Berichterstattung aus dem Gerichtssaal geht, dann sind es für uns in der Regel die Angeklagten.
Hm. Gab es auch schon mal so ein bisschen bekannte Fälle, die Sie so miterlebt hatten oder in die Sie reingestolpert sind oder bei Kollegen miterlebt haben? Hm. Ich versuche immer wieder aus Ihnen noch mal so was Klatschpressenmäßiges
rauszukitzeln. Weil ich in diesem Metier nicht so viel unterwegs war, habe ich solche Sachen tatsächlich nicht so viel erlebt. Also was Schlüpfriges oder was, wo man jetzt sagen was man jetzt indiskret verraten könnte, nee, so viel nicht. Ich habe einige Kuriositäten vielleicht schon erlebt und eben auch, wie Sie auch schon mit Prominenten vor allem einiges erlebt. Aber tatsächlich ist es so, ich würde mal sagen, 90% der Fälle ist es so, wie man mit den Menschen umgeht. Auch als Journalist, der auch manchmal nervt, der auch nerven muss, so hat man in der Regel auch die Rückmeldung. Mhm. Und so gehen die Leute auch mit einem um.
Was macht ein Thema für einen Journalisten interessant? Also ich denke mal erstmal, oder ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wenn irgendwas auf der Straße passiert, dass dann der Journalist sagt, oh, das ist ein interessantes Thema, darüber möchte ich berichten. Ist es so eine Intuitionssache oder Es kann man auch gegen Themen total abgeneigt sein und sagen, da würde ich nie drüber berichten?
Eher nicht nach Gefühlslage. Sowas entscheidet sich eher nicht nach Gefühlslage, sondern das ist immer unterschiedlich. Kommt darauf an, wo man arbeitet. Es gibt Nachrichtenfaktoren. Also die Frage ist immer, wie relevant ist das Thema, über das ich berichte, zum Beispiel für meine Leser, zum Beispiel im gesellschaftlichen, politischen Kontext der Stadt. Klingt jetzt alles ein bisschen trocken, aber tatsächlich, ist es für die Feininger Kreiszeitung in der Regel nicht so ausschlaggebend, was im Bietigheimer Gemeinderat entschieden wird. Es sei denn, es betrifft Feiningen in irgendeiner Form. Und ja, es gibt tatsächlich manchmal Ansprechpartner, mit denen man nicht so gerne umgeht. Und wenn das jetzt so eine ganze Aversion hervorruft, dann kann man vielleicht auch mal einen Kollegen bitten, das Thema zu übernehmen, statt einem selbst. Was man natürlich auf keinen Fall machen sollte, ist über Dinge berichten, die eigene Lebenswelt berühren, wo man quasi parteiisch ist. So einfach gesagt, also wenn ich ein Grundstück habe, auf einem Gebiet, ein Haus mit einem Grundstück dazu und auf dem Gebiet soll jetzt eine neue Autobahn gebaut werden, dann bin ich als Anlieger vermutlich dagegen, gegen die Abwertung meines Grundstücks durch so eine Mammutbaumaßnahme, und dann sollte ich über diese Geschichte nicht mehr berichten. Also muss das schon ein Kollege übernehmen.
Darf ein Journalist Befangenheit ankündigen? Darf er befangen, also wenn er befangen ist, darf er, das Thema dann ablegen?
Ja, dann muss er das Thema ablegen, auf jeden Fall. Also dann, auch das ist in der Realität, glaube ich, manchmal anders. Aber grundsätzlich muss es so sein, dass wenn ich in dem Thema, so wie dieses Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, oder ich bin Parteimitglied, es gibt auch genug Journalisten, die Parteimitglieder sind. Ich persönlich bin kein Freund davon, aber das gibt's. Dann muss ich natürlich schon auch aufpassen, ob ich über oder welche Form der Berichterstattung ich da noch übernehme. Also dann sollte ich natürlich nicht, wenn ich CDU-Mitglied bin, im Kreisverband Ludwigsburg, dann muss ich mir schon gut überlegen, ob ich von den Sitzungen des Kreisverbandes und den Interna dort berichte. Also das sollte eigentlich nicht so sein.
Aber ich denke, dass ja viele Vereine, ob das jetzt in der Politik ist, ich bezeichne die Parteien ja auch als Verein, sind sie auch, wie von der Religion, wie von Kleintierzüchtervereinen und allen, die leben ja davon, dass in der Presse über sie berichtet wird. Also das heißt, sie prostituieren sich ja quasi den Redakteuren gegenüber, um zu sagen, komm auch zu mir. Wie geht da so eine Redaktion um damit? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr montags bei der Redaktionskonferenz, 100 Themen auf dem Tisch habt. Ihr seid zu viert, jetzt einfach mal so. Die Zeitung hat nur 10 Seiten, mehr geht da nicht rein. Wie selektiert man?
Schwierig, denn man will und darf und sollte auch niemanden bevor- oder benachteiligen. Jetzt ist es bei einem nicht politischen Verein manchmal leichter zu handeln, sage ich mal, als wenn es um eine Partei geht. Und im Besonderen, wenn vielleicht Wahlen anstehen, ob es jetzt Kommunalwahlen sind, glauben Sie gar nicht, dass auch da sind die Schwerter schon gezückt unter Umständen, weil jeder natürlich um Stimmen ringt. Bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen erst recht. Also das heißt, wir sind natürlich als Journalisten dazu angehalten, dass wir möglichst jeden gleich behandeln. Und dann heißt es, über die Jahre Regeln aufstellen, zum Beispiel, welche Veranstaltung man besuchen kann, in welcher Größe und welche nicht, welche Spenden sich in der Zeitung wiederfinden, welche mit Bild, welche nur mit Erwähnung, welche politischen Veranstaltungen in welcher Größe stattfinden. Und da muss man schon dann auch drauf achten, dass das nach Möglichkeit gleich groß ist. Und man kann nicht zu allem gehen. Das heißt, man muss auch mal Vereinsvertreter bitten oder öfter Vereinsvertreter bitten, schickt uns ein paar Zeilen rein, die werden dann redaktionell bearbeitet. Ja, aber da darf natürlich nicht einer 150 Zeilen kriegen und der nächste 130. Ja, zumindest wenn es ums Politische geht.
Ja. Also ich denke mir, gerade politisch ist es sehr schwierig, weil wir hat zum Beispiel beim Radio haben uns auferlegt, dass wir drei Themen nicht anrühren. Das Thema Politik ist Religion und dann das Sterben. Das haben wir, wir sind ein Unterhaltungssender, schon informieren auch, aber das sind Themen, die wir jetzt nicht breit treten, sage ich mal, so auch im Interview. Aber wir merken schon auch sehr stark, dass wir sehr interessant werden bei Wahlen, bei ganz kleinen Wahlen, ja. Da denke ich mir, wir sind jetzt nicht, wir haben keinen so großen Ausstrahlungskreis wie so eine Zeitung, die da fast in jeden Haushalt kommt. Ja. Aber man sieht doch dann schon, dass das Interesse sehr groß ist. Und wenn jetzt dann noch ein Redakteur einer Partei angehört, dann erwartet man doch von dem Mitglied dieser Partei, Junge, jetzt musst du doch aber auch was für uns schreiben, weil wenn du jetzt schon bei uns bist, dann musst du doch auch gucken, dass wir gewinnen. Ja. Und das ist doch eine ganz klare Erwartungshaltung,
ganz die bestimmt. Man dann hat. Ganz bestimmt, ich könnte mir das genauso vorstellen, wie Sie das beschreiben, Frau Freinig. Und das ist ja auch nicht illegitim, dass die Partei sowas erwartet. Es liegt dann halt am Journalisten zu sagen, nee, ganz klar. Gerade in bei solchen sensiblen Themen, die Zeitung, auch das Radio oder zumindest das Journalistische, die journalistischen Teile des Radios und des Fernsehens sind Meinungsbildner. Das heißt, Sie müssen sich dessen bewusst sein und jeder, der dort arbeitet, muss sich dessen bewusst sein, dass er mit dem, was er dort über den Äther schickt, die Meinung von größeren Teilen der Bevölkerung prägen kann. Und der Leser, Zuhörer, Zuschauer wiederum darf natürlich erwarten, dass das, was er dort liest, geprüft ist und nicht aus den Fingern gesogen, sondern dass es Fakten sind, die der Journalist auch aus mehreren Quellen zusammengetragen hat und nicht nur sich von einem Menschen hat erzählen lassen. Und dementsprechend wäre es ungünstig, wenn ich tatsächlich als Parteimitglied dann über meine Partei berichte, weil dann greifen alle diese Voraussetzungen nicht mehr.
Frau Rieger, heute bei uns zu Gast, Redaktionsmitarbeiterin, frühere Leiterin gewesen bei der Vaihinger Zeitung, aber nicht, weil sie nicht mehr Leiterin sein wollte, sondern weil sie ein Baby bekommen hat.
Ja,
das ist doch eine schöne Sache. Lässt sich das vereinbaren, der Job als Redakteurin, als Redaktionsleitung mit der Familie? Weil ich kann mir vorstellen, dass man da auch nicht sagen kann, halb vier, 15.30 Uhr Feierabend, weil viele Sitzungen oder viele interessante Sachen oder Künstler treten meistens erst ab 20 Uhr auf. Und das bedeutet doch, dass der Abend dann auch gerettet ist für Veranstaltungen außerhalb der Familie.
Ja, also der Normalfall ist tatsächlich, dass gerade bei einer lokalen Tageszeitung oder generell im Journalismus, dass es eher nicht ein Beruf ist, der familienfreundlich ist, sagen wir es mal so. Also die Regel ist schon, dass man oft Abendtermine hat, die Regel ist, dass man am Wochenende arbeitet und so weiter. Ich habe wirklich großes Glück, dass meine Kollegen bei der VKZ mir das ermöglicht haben, dass ich in Teilzeit arbeiten kann, also dass ich wiederkommen konnte und in Teilzeit arbeiten kann. 15:30 oder 16 Uhr geht wirklich nicht. Also man muss dann schon volle Tage arbeiten, zumindest einige, das funktioniert sonst nicht. Also sie können diesen Beruf sehr schwer oder auch diese Arbeit bei der Tageszeitung sehr schwer bestreiten, wenn sie jetzt da sagen, ich komme 4 Stunden oder 5 Stunden am Tag. Weil dann fehlt ihnen ein Ansprechpartner und dann wird der Artikel nicht fertig und so. Und das kann man auch auf die Kollegen nicht abwälzen. Aber ich durfte tatsächlich eben auch durch diese Entfernung, die ich jetzt habe, Arbeit und Wohnort, durfte ich tatsächlich auch in den letzten Jahren, weil mein Sohn auch noch sehr klein war, am Anfang Abendtermine streichen. Übernehmen dann die Kollegen. Jetzt wollen wir langsam wieder in die Richtung gehen, dass ich auch wieder Abendtermine übernehme und so. Ja, und auch beim Wochenenddienst durfte ich mich zurücknehmen. Das ist schon toll und das gibt es auch nicht in jeder Redaktion.
Gibt es auch mal so Ad-Hoc-Einsätze, sage ich jetzt mal, Banküberfall in Vaihingen,
ja.
Zeitung muss gleich ausrücken, gibt es sowas auch?
Ja, das gibt's. Also toll, 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 Banküberfall gab es glaube ich lange nicht, aber
Großbrand
tatsächlich, also Brand gibt es öfter, Unfälle leider auch öfter. Es gab, das war allerdings vor meiner Zeit, das erzählen meine Kollegen immer noch, es gab auch mal einen Amok-Alarm an einer Vaihinger Schule, der sich Gott sei Dank als falsch herausgestellt hat, aber dann gehen natürlich die entsprechenden Alarmketten los, das kommt dann auch bei uns an, über die Polizei, beziehungsweise manchmal hört man auch die Sirenen, dann ruft man bei der Feuerwehr an, und dann muss man los, gleich, auf jeden Fall, sofort. Mhm.
Okay. Ist man gern gesehen an solchen Unfallstellen, an solchen Brennpunkten als Berichterstatter?
Jein. Es kommt darauf an, wie man sich selber verhält. Also ich kenne das jetzt hier von meinen Kollegen eigentlich nur so, dass man natürlich mit der gebotenen Rücksicht umgeht und vorgeht an solchen, sagen wir mal, bei einem Verkehrsunfall oder sowas. Ne? Und auch da gibt es ja wieder Regeln, was fotografieren wir nicht. Auch mit Rücksicht auf mögliche Opfer und so weiter. Es darf kein Kennzeichen zu erkennen sein. Wir dürfen natürlich die Arbeit der Rettungskräfte und der Einsatzkräfte nicht behindern und sowas. Wenn man sich aber entsprechend zurücknimmt, die Leute, die dort vor Ort sind und helfen, die wissen das schon, dass natürlich wir auch da sein müssen. Es gibt ein Informationsinteresse der Menschen, der Öffentlichkeit, der Menschen, die uns lesen. Und für das sind wir dort. Und dann nehmen wir uns natürlich so lange zurück, wie die Leute erstmal ihre Arbeit zu tun haben. Und wenn dann jemand einen Moment Zeit hat, ein Feuerwehrmann oder auch jemand vom Rettungsdienst oder der Polizei, dann kann man nachfragen. Und was noch an Informationen fehlt, kommt dann oft im Nachhinein rein. Also entweder telefoniert man es rein oder die Polizei, die verfasst natürlich auch Pressemitteilungen, die schickt dann nochmal die grundsätzlichen Informationen hinterher.
Mhm. Frau Rieger, wir könnten gerade noch weiterreden. Ja. Unsere Sendezeit ist jetzt schon wieder fast zu Ende.
Ja.
Bevor ich mich bei Ihnen bedanke, wollte ich noch mal fragen, Yellow Press, kann ich Ihnen doch noch was entlocken?
Soll ich mal die ganz kleine,
ganz kleine
kurze Geschichte erzählen? Als ich, da war ich noch Volontärin, in der Stadt, in der ich damals wohnte, zu einem Termin geschickt wurde. Da wurde ein Fernsehfilm gedreht mit einer auch heute noch bekannten deutschen Schauspielerin. Und es war kühl und die Dreharbeiten waren auf der Straße. Ich sollte natürlich mit einem Bericht und einem Foto wiederkommen, das ich selber machen sollte. Und nach, die Erinnerung verklärt sich, 2 Stunden waren es aber mindestens, die wir in der Kälte warten mussten. Andere Journalisten auch noch, kam die Schauspielerin in ihrem Kostüm und wir machten Fotos und wir redeten kurz. Und als wir kurz vorm Gehen waren, kam dann die Produktionsleiterin und sagte, ach übrigens, die Fotos dürfen Sie bitte nicht verwenden, denn die Schauspielerin möchte das nicht. Sie hatte noch eine Klammer im Haar. Und da ist nicht nur mir, sondern auch allen Kollegen dort die Hutschnur hochgegangen. Und tatsächlich habe ich dann als Volontärin entschieden und Gott sei Dank haben meine Kollegen in der Redaktion das aber mitgetragen, dass der Bericht dann unter den Tisch fällt. Also dass von diesem Ereignis dort, von den Dreharbeiten nicht berichtet wird. Die Schauspielerin wollte dann gerne noch uns alle 2 Tage später in das beste Lokal der Stadt einladen, um ein Pressegespräch zu lancieren. Da hat sie sich wahrscheinlich vorher auch ordentlich frisiert. Aber das habe ich dann abgelehnt.
Frau Rieger, herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick,
ich danke Ihnen
den wir doch Ihnen entlocken konnten. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht irgendwann mal wieder kommen würden, weil es ist so interessant, auch mal in die schreibende Zunft reinzublicken. Wir sind ja die sprechende Zunft. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Weiterhin immer das gute Händchen für tolle Artikel und auch für Ihre Familie. Danke alles sehr. Gute.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich käme gerne wieder, wenn das Interesse besteht, immer.
Dankeschön. Dankeschön.